Herzlich willkommen zurück im Funkhaus Auerstraße. Mein Name ist Sven Bortlisch. Heute die 31. Folge vom 8. Mai 2024. Wir sind mal wieder zurück und wir haben ein interessantes Thema heute auf der Agenda, und zwar bezahlbares Wohnen. Dafür habe ich hier zwei Gäste mir gegenüber sitzen. Zum einen Frank Esser. Herzlich willkommen. Danke, dass du hier bist.
Schönen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Möchtest du dich ganz kurz vorstellen? Du bist zum ersten Mal jetzt bei uns.
Ja, Frank Esser. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der Mühlheimer Wohnungsbaugenossenschaft und nebenher noch in anderen Ehrenämtern in der Stadt tätig, aber in der Funktion sozusagen heute hier. Und ich finde das Thema spannend, weil es uns berührt und gerade sehr stark beschäftigt, und tausche mich natürlich gerne auch über die Aufgaben der Genossenschaft aus.
Das freut uns, dass du uns hier tatkräftig unterstützt bei dieser Folge. Du bist zwar zum ersten Mal im Funkhaus Auerstraße, aber du hast, wie ich gerade hörte, durchaus schon Podcast-Erfahrung mit eurem Nachbarschaftsverein unter anderem.
Ja, ich habe einmal mit so einem Nachbarschaftsverein oben in Eisen was zusammen gemacht. Wir haben auch schon mal Beiträge für so eine Weihnachtsgeschichte zusammengetragen, wo ich ein Gedicht vorgetragen habe. War jetzt auch eine ganz neue Erfahrung inhaltlich. Und aber auch schon mal richtige Podcasts da gemacht.
Also heute musst du kein Gedicht vortragen, nur wenn du möchtest. Das steht dir natürlich frei, wenn dir gerade eins einfällt.
Ich finde zu.
Du kannst natürlich auch ein Gedicht vortragen, unser zweiter Gast. Klaus Konitzka, unser sozialpolitischer Sprecher, zum zweiten Mal hier. Beim letzten Mal ging es um das Thema Innenstadt. Möchtest du noch was zu dir sagen? Es war ja schon länger her.
Was soll ich denn sagen? Du hast mir gerade schon vorgestellt, in meiner Funktion als sozialpolitischer Sprecher der Fraktion bin ich ja auch im Sozialausschuss aktiv und natürlich auch mit dem Thema Wohnen dann betraut und auch mit der aktuellen Situation hier in Mühlheim zum Thema Wohnen.
Heute leider nicht am Tisch Oliver Willems, unser planungspolitischer Sprecher, auf diesem Wege. Gute Gesundheit. Er hat sich krankheitsbedingt entschuldigt. Möge er schnell wieder auf die Beine kommen. Ja, bevor wir mit dem wichtigsten Thema und dem Hauptthema dieser Folge anfangen, nochmal ganz kurz das Übliche aus der aktuellen politischen Lage. Die letzte Folge ist zwar schon etwas her, aber ich werde jetzt nicht die letzten Monate komplett nochmal Revue passieren lassen, sondern nur auf zwei Hauptthemen, die wir auch in unserem Newsletter in unserer letzten Ausgabe angesprochen haben. Also hier nochmal definitiv die Empfehlung, abonniert ihr unseren Newsletter, da verpasst ihr nichts. Der kommt häufiger als unser Podcast und befasst sich mit den wichtigsten politischen Themen. Ein Diskussionspunkt war die Neuaufteilung der Wahlbezirke. Ich meine, das ist ein Thema, was dich auch als Unterbezirksvorstandsmitglied, lieber Klaus, beschäftigt hat. Da ging es um die Frage, ob unsere Initiative zu 29 Wahlkreisen durchkommt im Rat oder die Grünen und die CDU sich mit 27 durchsetzen. Es hat sich ja in Bezug auf die Wahlbezirksaufteilung die Notwendigkeit einer Änderung ergeben, weil es eine Novelle des Wahlgesetzes gab, richtig?
Ja.
Die Zumessungsmenge bzw. die Basis von den Wahlberechtigten jetzt nimmt und nicht mehr von allen Anwohnern in der Wahlbezirke. Ganz ruhig.
Und die Toleranzgrenze der Abweichung vom Durchschnitt hat sich verändert von 25% auf 15%. Deshalb müssen die Wahlkreise auch neu zugeschnitten werden.
Genau. Und da wäre natürlich bei 29 Wahlbezirken, bei dem Maximum, was für Mühlheim möglich ist, hätte sich natürlich eine etwas fairere Repräsentation ergeben. Dazu ist es nicht gekommen, es gab keine Mehrheit. Und im Grunde hat sich jetzt die Frage nach der Gerechtigkeit im Prinzip auf die nächste Kommunalwahl 2030 dann verschoben. Ja. Und dann muss dieses Thema nochmal diskutiert werden. Das war es.
Ja. Spannend wird jetzt allerdings natürlich werden, wie der Vorschlag der Verwaltung aussehen wird bei den Neuzuschnitten der Wahlkreise. Jetzt nicht nur die Anzahl, sondern wie sich die Grenzen verschieben. Und da hat die Verwaltung ja einen Vorschlag gemacht. Das ist erstmal ein Vorschlag, und die Wahlkreiskommission, die wird sich darüber noch verständigen müssen, wie die Zuschnitte nachher tatsächlich aussehen werden. Es wird bei den 27ern dazu, natürlich dazu kommen, weil bisher haben wir 26 Wahlkreise, dass ein zusätzlicher kommen wird. Wo der dann platziert werden wird, das ist noch offen.
Schauen wir mal. Wir werden auch jeden Fall im Vorfeld der nächsten Kommunalwahl auch nochmal darüber berichten. Eine erfreuliche Meldung jetzt auch noch im Zuge des Europaempfangs vorletzte Woche. haben wir mal wieder unseren Friedrich-Wennmann-Preis an engagierte Bürgerinnen dieser Stadt vergeben. Diesmal hat Wolfgang Thomessen vom THW die Ehre bekommen und die Dotierung von 1.000 Euro, die an die Jugend des THW ging. Herzlichen Glückwunsch auf diesem Wege. Er hat es auf jeden Fall verdient. Er ist seit über 60 Jahren ehrenamtlich engagiert, besonders in der Jugendarbeit des Technischen Hilfswerks. Das sind Menschen, die das auf jeden Fall verdienen. Ja, auf den Newsletter habe ich schon hingewiesen. Also können wir jetzt nach 6 Minuten, wir sind sehr gut im Zeitplan, auf das wichtigste Thema zu sprechen kommen. Wohnen. Wohnen geht uns alle an. Ich glaube, das kann man definitiv so sagen. Es sei denn, man entscheidet sich bewusst dafür, in einem Wohnwagen durch die Welt zu fahren, was ja jetzt auch modern ist, wie ich YouTube und Co. entnehmen kann. Aber die meisten Menschen müssen wohnen. Wie wohnen die Menschen denn, Conny?
Oh, sehr unterschiedlich. Und ich glaube, der Grund, weshalb wir hier zusammensitzen, ist in der Tat, dass die Wohnungsfrage mittlerweile unwiderruflich so praktisch schon in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Also nicht nur bei denjenigen, die eine finanzielle Unterstützung, eine Hilfe bei den Mietkosten benötigen, sondern die Wohnungsfrage geht schon weiter, weil es gibt kaum noch freie Wohnungen auf dem Markt und immer mehr drängen natürlich auch bei der Wohnungssuche auf dem Markt. Gestern wurde das auch in der ARD ganz aktuell nochmal sehr deutlich dargestellt. Um 20.15 Uhr gab es eine Sendung, die da hieß Gau am Bau. Und anschließend das Format Hart aber fair, die sich auch mit dem Thema beschäftigt hat. Und Hart aber fair hatte den Titel Verzweifelt in 4 Wänden. Ich habe mir das interessiert angeschaut, aber dabei auch festgestellt, was das bei den geschilderten Problemstellungen, wie aber auch den Lösungsversuchen, dass die eher mediale Art waren und nicht so sehr auf den Kern gekommen sind. Gleichwohl gibt es in der Tat bei den Kern meines Erachtens auch eine etwas ernsthaftere Betrachtungsweise, die neulich veröffentlicht worden ist vor kurzem, nämlich am 25. April von ITNRW, das ist das Statistikplattform des Landes. Die haben die Statistik für 2023 rausgegeben und die Presse hat das dann übertitelt mit düstere Zeiten beim Wohnungsbau. Und das, glaube ich, das trifft es ganz gut, weil das ist unser Thema. Auf die Zahlen würde ich aber gleich mal zu sprechen kommen.
Jetzt haben wir zum Glück auch jemanden am Tisch, der quasi ja direkt damit beschäftigt ist, Wohnungen zu vermieten und zu bauen. Wie siehst du das, Frank, die Gesamtlage? Ich meine, kann man wahrscheinlich viel zu sagen, aber so kurz zusammengefasst.
Ja, also erstmal möchte ich sagen, dass mit dem Rumfahren und Wohnen, das ist nicht schlecht, aber ich glaube, es ist nicht wirklich preiswerter bei den Campingplatzpreisen heute. Aber das nochmal. Also ich glaube schon, dass der Wohnungsmarkt auch in Mülheim an der Ruhr und in Nordrhein-Westfalen wie in der Bundesrepublik überwiegend erheblich unter Druck ist. Nicht in Mülheim wie jetzt vielleicht in den Ballungszentren in zum Beispiel München, Düsseldorf oder Berlin oder eben anderen Städten, aber natürlich durch die Entwicklung der vergangenen Jahre eine erhebliche höhere Nachfrage entstanden ist. Die Problemlage ist aber auch die, dass wir natürlich gar nicht durch den Wohnungsneubau, auch insbesondere den geförderten preiswerten Wohnraum an den Markt bekommen, beziehungsweise in der Vergangenheit durch den Auslauf von Bündnungen verloren haben, sondern dass der Bestand an relativ preiswerten Wohnungen, und das sind so in Mülheim, ich sage jetzt mal so Wohnungen zwischen 5 und 6 Euro, dass dieser Bestand sich immer mehr reduziert. Und natürlich auch durch bestimmte Erfordernisse im Bereich der Modernisierung und Ertüchtigung immer schwieriger ist, solche Wohnungen in dieser Preislage am Markt zu halten. Das ist deswegen wichtig, weil solche Wohnungen ganz erheblich preiswerter sind als zum Beispiel eine öffentlich geförderte Neubauwohnung und auch viele gar nicht ohne weiteres in der Lage sind, mit ihrem Budget geförderte Neubauwohnungen dann und da auch Möglichkeiten und Strategien zu entwickeln, wie kann ich solche Wohnungen länger noch an den Markt halten, das ist ganz besonders wichtig. Das versuchen insbesondere die Kollegen vom SWB, also der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft, wie auch eine Aufgabe, der sich unsere Genossenschaft stellt, das auch für die Zukunft sicherzustellen und zu gucken, wie man trotzdem gleichzeitig in dieser Preislage attraktiven Wohnraum zur Verfügung stellen kann.
Möchtest du direkt was dazu sagen? Soll ich
hier? Kann ich, ich würde gerne an der Stelle mal aufgreifen, was der Frank gerade gesagt hat. Mir ist nochmal was in die Hand gefallen aus dem Jahr 2020. 2019, da hat der MWB schon darauf hingewiesen, in der Pressekonferenz, günstiger Wohnraum wird zur Mangelware. Und das ist genau so treffend. Das heißt, sehr, sehr frühzeitig sind diese Themen hier in Mülheim, wie Frank das gerade schon gesagt hat, aufgegriffen worden. Und das aufgrund ja des Invis-Gutachtens. Da komme ich gleich mal drauf zurück. Ich wollte nochmal die Zahlen, ich habe es gerade gesagt, von IT-NRW nochmal ganz kurz benennen. Die belegen nämlich auch das, worauf Frank gerade hingewiesen hat. Die Zahlen von IT-NRW besagen, dass in NRW im Jahre 2023 24 neue Wohnungen gebaut worden sind, bemessen auf dem Nenner von 10.000 Einwohnern. Erforderlich wären eigentlich, um den Wohnungsbedarf zu nehmen, das Doppelte. In 23 sind 43 in NRW, 2023, 43.000 Baugenehmigungen ausgesprochen worden. Das sind 15.000 weniger als im Jahr zuvor, also ein Viertel weniger als zuvor. Das heißt, wir haben ja ganz großen Handlungsbedarf und insbesondere, wie Frank das gerade schon sagte, bei der Verknappung von bezahlbarem Wohnraum. Deshalb stimmte diese Aussage, worauf der MWB schon 2019 hingewiesen hat, günstiger Wohnraum wird zur Mangelware, absolut. Das Wesentliche aus meiner Sicht jetzt als sozialpolitischer Sprecher oder Sozialpolitiker daran ist, dass nicht nur Bezieher von niedrigen wie auch mittleren Einkommen stark belastet werden durch die aktuelle Situation, sondern vor allen Dingen auch Transferleistungsbezieher völlig überlastet werden durch die Situation. Das ist ein Element, das meines Erachtens in der Planung bisher immer ein bisschen zu kurz gekommen ist. Das wird auch nicht in Relation zueinander gesetzt, denn wir haben als Kommune natürlich die Verpflichtung, den Transferleistungsbeziehern, SGB-II-Beziehern, wie aber auch SGB-12-Beziehern, die Kosten der Unterkunft zu erstatten. Und das macht der Bund, der beteiligt sich daran an den Kosten der Unterkunft mit 70%, 30%, die verbleiben bei der Kommune. Und in 2023 hat das ein Volumen ausgemacht, der Kosten der Unterkunft von 57,7 Millionen Euro haben wir zu erstatten gehabt. Davon hat der Bund den Stadt Mülheim 41,1 Millionen rückerstattet. Das heißt, die kommunale Belastung bei den KDU, die liegt bei 16,6 Millionen jährlich. Das ist durch den kommunalen Haushalt zu erstatten. Und das ist eine enorme Belastung. Also nicht nur das reine Bauen oder den Wohnen, sondern das schlägt sich auch nieder in der sozialen Belastung, in der fiskalischen Belastung des Haushaltes. Insofern ist das eine Dimension, die man immer mitbedenken muss und spricht natürlich dafür, dass man integrativ denken muss.
Mhm. Frank, du rutscht nervös hin und her, wenn du was sagen möchtest.
Ja, Wohnungsneubau, das ist natürlich sozusagen das Dilemma, in dem wir jetzt stecken. Weil wir haben ja verschiedene Ausgangspunkte, die man beachten muss und zu denen, ich sag mal, wir, beziehungsweise auch unser Verband, beziehungsweise die Branche sozusagen eine Einschätzung hat. Zum einen haben wir erlebt in den letzten Jahren einen Anstieg der Baukosten, der noch nie so stark war wie in den letzten Jahren, im hohen zweistelligen Bereich und prozentual. Dann haben wir zu verzeichnen in den letzten 2,5 Jahren etwa einen enormen Anstieg der Zinsen. Wir haben ja eigentlich mit, sagen wir mal, Zinssätzen zwischen 3-4% durchaus attraktive Zinsen, wenn man mal das historisch betrachtet. Aber wir kommen natürlich aus einem Niveau von um die 1%. Und das bedeutet, dass sich die Zinsbelastung für die Investoren, überhaupt für die Wohnungswirtschaft insbesondere, im Prinzip verdreifacht hat. Und das kann auch durch niedrige Tilgungsraten oder so, die man vereinbart, nur unzureichend aufgefangen werden. Die beiden Faktoren führen dazu, wenn ich heute neu bauen würde, bei einem durchaus preiswerten Grundstück, also einem geeigneten Grundstück, ich bei einer freifinanzierten Maßnahme immer auf eine Quadratmetermiete komme von 20 Euro plus. Ohne, das möchte ich betonen, dass der Investor dann sozusagen sich 5 oder 10 Euro in die eigene Tasche stecken würde, sondern wir reden hier von einer Miete, die im Prinzip überhaupt keine Rendite zulässt, erst darüber hinaus. Das lässt sich an der Baukosten, an der Grundstückskosten, wir reden dann von pro Quadratmeter mindestens 4.000 Euro, eher 5, leicht nachvollziehen, wie die Berechnung ist und wie sie dann auch tatsächlich sich darstellt. Das kann man nur durchbrechen aktuell, dadurch, dass wir mit ganz erheblichem Umfang Wohnungsbauförderung betreiben. Nordrhein-Westfalen, ich sag mal, seinerzeit erfunden durch die sozialdemokratische Landesregierung, aber zugegebenermaßen, muss man das objektiv sagen, auch jetzt von der derzeitigen Bundesbauministerin in hervorragender Weise weiterentwickelt, macht das in einem sehr großen Umfang, der trotzdem noch, gemessen an dem Bedarf, gerade von Klaus Kubitzka ja auch dargestellt, viel zu gering ist, sozusagen die Notwendigkeiten und Bedürfnisse der Bevölkerung des Landes abzudecken. Wenn man jetzt noch berücksichtigt, dass im Bund, also auf die Bundesrepublik Deutschland bezogen, in dem Bereich viel zu wenig passiert, sieht man, wo das Dilemma ist, weil Nordrhein-Westfalen da noch eine Vorbildfunktion hat, die anderen Länder in diesen Bereichen viel, viel weniger tun. Lohnt auch immer mal nach Österreich zu gucken, weil die trotz der geringeren Bevölkerung einen ganz anderen Umfang geförderten Wohnungsbau betreiben, als das hier ist. Das Dilemma kommt daraus, weil leider im Gegensatz zu anderen Bereichen, wo sie es tut, meines Erachtens die Bundesregierung noch nicht die geeigneten Mittel gefunden hat, hier wirksam gegenzusteuern. Das, was bisher getan wurde, eher vom Thema Aufbetreiben der FDP mit höheren Abschreibungen, ich sag mal, in die Klientel bedient, aber nicht den Wohnungsmarkt sozusagen in irgendeiner Weise durch einen zusätzlichen Neubau beruhigen wird. Und eins muss man sagen, auch wenn das jetzt ein kleiner Ausflug wird, Entschuldigung, die Situation haben wir insgesamt als Gesellschaft so herbeigeführt. Wir haben mit der Abschaffung der Wohnungsgemeinnützigkeit und der Privatisierung der großen industriegebundenen und zum Teil städtischen öffentlichen Wohnungsunternehmen in den 90er und Anfang der Nullerjahre, 2000er Jahre, selber dafür gesorgt, solche Strukturen zu schaffen auf dem Wohnungs- und Immobilienmarkt, wie wir sie jetzt haben. Die Vonovia, die LEG und andere sind kein Zufall, wie sie jetzt existieren. Und sie haben folgerichtig als freie Aktiengesellschaften börsennotiert, jetzt auch mit der Einstellung des Wohnungsneubaus die Entscheidung getroffen, die jeder in einer vergleichbaren Situation vor wirtschaftlichen Hintergründen treffen würde. Soziale Überlegungen haben da sicherlich keine großen Rolle gespielt. Da sind aber auch die Unternehmen nicht entsprechend positioniert. Nur wir als Gesellschaft, seinerzeitige Politik, damalige Politik, haben das eben geschaffen und auch zugelassen. Und es geht jetzt um die Frage, wie wir den Turnaround quasi schaffen, andere Strukturen in den Wohnungsmärkten durchzusetzen, um wieder in der Zukunft bei preiswerten Wohnungsbau zu bleiben. Es geht nicht umhin, wenn ich schnell etwas erreichen will, dass ich das mit erheblichen höheren Fördermitteln tun muss, weil eben der Hebel des Zinssatzes sich nicht unmittelbar, außer durch die zur Verfügungstellung preiswerter Darlehen, ändern lässt und die Baukosten auch nicht. Es ist eine Mehr, sage ich deutlich, anzunehmen, dass es möglich wäre, die derzeit hohen Baukosten zu senken. Das Einzige, was funktionieren wird oder was passieren wird, ist, dass es sicherlich eine leichte Deckelung gibt, also dass es sozusagen ein Plateau gibt, auf dem die Kosten jetzt länger, vielleicht leicht steigend oder auch leicht sinkend verbleiben werden. Aber die Vermutung, Behauptung mancher Politiker oder auch Verbände, die Kosten würden sinken, das wird nicht funktionieren, auch vor dem Hintergrund höherer energetischer Anforderungen nicht. Das muss man dabei beobachten, muss man dabei beachten. Und insofern ergeben sich eigentlich relativ klar und einfach bestimmte Rahmenbedingungen, in denen wir uns verhalten müssen, wenn wir schnelle Fortschritte erzielen wollen. So viel erstmal. Ich hoffe, es war nicht zu kompliziert.
Das, also als so. Grundlagen mit Sicherheit sehr, sehr hilfreich. Wir stecken ja auch unsere Hörer also so tief da drin wie du. Deswegen danke für deine Erläuterung. Konnte direkt, also du hast dir sehr viele Notizen gemacht. Oder waren das einfach nur Gedankenstützen für den weiteren Verlauf?
Nee, ich bin gerade so ein bisschen aufgezuckt, nicht nur zusammengezuckt, sondern in der Tat hat mich das erinnert, das Stichwort, das Frank gerade nannte, LEG. Und das heißt die Entwicklung der Wohnungspolitik, bei der meines Erachtens ganz entscheidend oder ganz wichtig ist, unser Nachkriegsdeutschland, wo wir nämlich eine große Wohnungsnot hatten und wo dann 1949 Konrad Adenauer dann versucht hat, die Wohnungsnot oder die Wohnungspolitik so zu betreiben, indem er gesagt hat, Privatkapital ist die Lösung des Wohnungsproblems. Und da begann meines Erachtens das große Dilemma. Der Frank hat gerade darauf hingewiesen, Abschaffung der Wohnungsgemeinnützigkeit. Und in der Folgezeit hat die Politik immer mehr meines Erachtens und meines Wissens auch auf Privatkapital zur Lösung der Wohnungsproblematik gesetzt. Und das war meines Erachtens schon, waren die ersten Schritte zum praktisch zur Abschaffung des sozialen Wohnungsbaus oder zum Niedergang des sozialen Wohnungsbaus. Man kann das auch ganz gut nachverfolgen. Der große Skandal, der damals, der noch gut in Erinnerung ist, in den 80er Jahren passierte, war mit der Neuen Heimat, die ja über, ich glaube, 400.000 Sozialwohnungen verfügte und durch Korruptionsskandale in der Tat in die Knie gezwungen worden sind. Und das hat eigentlich nochmal diejenigen befeuert, die dem Privatkapital den Vorzug gegeben haben. Und bei dem Ansatz, der Adenauer entsprang, der Markt muss es richten. Der Markt hat es nicht gerichtet, sondern hat genau das Gegenteil bewirkt. Und das ist in der Tat, da sind politische Fehler gemacht worden, Steuerungsfehler, an denen wir heute noch leiden. Das hat sich dann weiter noch fortgesetzt. Das war meines Erachtens ganz interessant. In 2004 hat die Stadt Berlin 65.000 Wohnungen verkauft. Damals noch unter Sarrazin, er war Finanzsenator. Und da waren auch nur die Finanzzahlen im Fokus. Da war nicht die soziale Dimension, die damit einherging, im Fokus. Dresden ist auch so ein Beispiel. Dresden, die Stadt Dresden hat 40.000 städtische Wohnungen verkauft 2006. Und dann, wie Frank sagte, 2008 in NRW hat die Landesregierung die LEG mit 93.000 Wohnungen verkauft. Und gegen meines Erachtens ein für Peanuts, die übrig geblieben sind, denn in den Haushalt flossen letztendlich 790 Millionen ein, wenn man sich das vergegenwärtigt. Beziehungsweise dann sind beim Finanzminister da sind nur 470 Millionen gelandet. Die LEG besitzt heute 166.000 Wohnungen und hat ein Umsatzziel von 400, ein Gewinn von 490 Millionen Euro. Und jetzt war auch ganz aktuell in der Zeitung zu lesen, das habe ich auch nochmal wieder gefunden, eine Pressemitteilung vom 12. März 2024, da sagte der LEG-Chef, die Mieten werden deutlich steigen. Und hat das dann nur, ist dann zitiert worden mit dem Satz, wir sehen eine deutliche Mietsteigerung voraus. Das ist schlecht für unsere Kunden, für uns als Unternehmen, aber ökonomisch von großem Vorteil. Und das ist das, wohin das geführt hat, die Privatisierung. Also die Ende, das war das Ende des sozialen Wohnungsbaus. Oder wenn wir dem nicht gegensteuern würden, wird es das absolut sein. Okay. Das wollte ich nur nochmal aufgreifen zum Thema LEG.
Jetzt könnte man pessimistisch sein und sagen, die Fehler sind in der Vergangenheit gemacht worden, die Fehler sind gemacht worden. Wie siehst du jetzt erstmal aus Sicht der Politik, der Sozialpolitik, kann man das Ruder nochmal irgendwie rumreißen? Siehst du, dass man nochmal dagegen steuern kann?
Ich glaube schon, dass man dagegen steuern kann, aber das wird keine alleine können. Das ist nur durch ein Bündnis zu erreichen. Ein Bündnis, ähnlich wie wir das hier in Müllern gemacht haben, ein Bündnis für Wohnen, gibt es auch auf Bundesebene. Das heißt, viele Akteure müssen sich zusammenschließen und gemeinsam an diesem Thema arbeiten.
Zum Bündnis für Wohnen, ich glaube, da können wir gleich nochmal separat kommen.
Ich will da nur drauf sagen, das wird keiner alleine schaffen können. Ein Beispiel, wie das auch geschafft werden kann, hat gleichzeitig, und das ist ganz interessant, weil ich gefunden habe, hat Dresden nämlich auch oder bietet Dresden. Dresden hat ja, wie gerade gesagt, 2006 40.000 Wohnungen verkauft, praktisch das Tafelsilber, hat sich damit als erste Stadt in Deutschland schuldenfrei gemacht. Was hat Dresden dann aber gemacht? Dann in der Nachfolgezeit gemacht. 2017 hat Dresden, die Stadt Dresden, eine städtische Wohnungsbaugesellschaft gegründet mit dem Ziel, soziales Wohnen von morgen und übermorgen zu gestalten und haben 800 belegungsgebundene Wohnungen geschaffen. Das heißt, die haben die Rolle rückwärts gemacht, sind wieder dahin zurückgegangen zu den Ursprüngen. Und jetzt das Denkwürdige oder Merkwürdige war, Denkwürdige eher, im Dezember 2023 hat die Stadt Dresden von Vonovia 1200 Wohnungen zurückgekauft. Das heißt, die sind wieder dahin gegangen, wo sie mal waren. Und da meine ich, da können wir vielleicht den Turnaround schaffen, aber da sind natürlich gewaltige Anstrengungen erforderlich.
Frank? Zwei Sachen, die mir wichtig sind. Zum einen auch das, was Klaus Konitzka gerade sagte, die LEG verhält sich ja genauso nachvollziehbarerweise, wie sich ein frei aufgestelltes Wohnungsunternehmen nach den Regeln des Kapitalmarktes verhält. Das heißt, das kann man kritisieren vor dem Hintergrund der Gewinne, aber sie tut genau das, was die Aktionäre und Shareholder von ihr erwarten. Das kann man erstmal nach unserem Wirtschaftssystem auch nur zur Kenntnis nehmen und muss man ein Stück weit akzeptieren, weil es keine Regularien in diesem Bereich gibt. Das Gleiche würde passieren, wenn man zum Beispiel, wenn die Bundesregierung ein Gesetz beschließen würde und sagen würde, in Deutschland dürfen nur noch Autos für 60.000 Euro verkauft werden, würde Folgendes passieren. Die großen, teuren Autos von den Herstellern BMW, Mercedes und wie sie alle heißen, würden hier nicht mehr verkauft werden und sie würden massiv anfangen, preiswertere Autos unter 60.000 Euro für den dann da zu vorhandenen Markt zu entwickeln. Aber es würde erheblich weniger Autos hier verkauft werden. Man würde sozusagen der Auto- und Zulieferindustrie einen schweren Schlag versetzen. Das ist genau sozusagen das Dilemma, in dem sich jetzt sozusagen die Wohnungswirtschaft insgesamt befindet, dass man gucken muss, wie man eine vernünftige Preisregulierung hinkriegt, aber wie man vernünftigerweise die Wohnungswirtschaft in die Lage versetzt, mehr Wohnungsbau zu machen. Wenn man das schnell erreichen will, geht meines Erachtens kein Weg daran vorbei, dass man das mit dem massiven Einsatz öffentlicher Mittel tun wird. In Darlehensform, damit die Zahlen, die Beträge rückzahlbar sind und damit schneller Anreize schafft. Ich hielt es damals für falsch, die Wohnungsgemeinnützigkeit abzuschaffen, auch weil das sozusagen historisch ist, aber genauso falsch darüber zu diskutieren, sie jetzt wieder einzuführen. Wenn sie mal unterstellt positiv funktionieren würde, würde sich aber erst in Jahren sozusagen entsprechende Wirkungen erzielen. Deswegen, wenn ich schnelle Maßnahmen will, komme ich nicht umhin, da auch entsprechend finanzielle Ressourcen sozusagen des Staates auch einzusetzen. Natürlich in der Weise, dass sie nachhaltig und langfristig wirken, sodass Investoren nicht nach kürzeren Fristen hier wieder rauskommen. Aber ich sage mal, in NRW läuft das ja so, dass mindestens 25 bzw. 30 Jahre die Bindung aufrechterhalten werden muss, wenn man neu baut für preisgebundenen Wohnraum. Das Zweite natürlich genauso in dem Sektor der Modernisierung, der Förderung. Auch hier kann man dann eben über eine Förderung die Mietanstiege und dergleichen nachhaltig limitieren.
Okay, jetzt kam mir gerade der Gedanke, was mich jetzt mal vielleicht auch im Namen der Hörerinnen und Hörer interessieren würde. Ich meine, wir, die hier am Tisch sitzen, kennen den Unterschied. Aber wie behandelt ihr das als Wohnungsbaugenossenschaft anders als die, sagen wir mal, wie privat, irgendein privates Wohnungsbauunternehmen? Was ist bei euch der Unterschied?
Ne, das ist ja das Interessante. Eine Genossenschaft ist eine Vorteilsgemeinschaft. Die Mühlheimer Wohnungsbaugenossenschaft hat 9000 Mitglieder, die mindestens 1250 Euro in die Genossenschaft eingezahlt haben und dafür auch regelmäßig eine Dividende halten. Aber wirtschaftlich funktioniert es immer noch so, dass uns entsprechendes Eigenkapital von den Mitgliedern, also von den Genossinnen und Genossen zur Verfügung gestellt werden, mit denen wir dann das Eigenkapital für unsere Wohnungsbaumaßnahmen zur Verfügung stellen. Wir sind also nicht unter dem Druck, wie frei aufgestellte Wohnungsunternehmen, die eine entsprechende Rendite erwirtschaften sollen, diese zu erwirtschaften. Unser Ziel ist es nachhaltig, und so ist es bei vielen Genossenschaften auch, eine Rendite von 4-5%, wenn es geht 5%, sozusagen zu erwirtschaften, damit wir unsere Dividende gegenüber unseren Mitgliedern auch nachhaltig bedienen können. Das reicht aber auch, wenn wir das über einen Zeitraum von 10-15 Jahren sozusagen im Schnitt dann tun, was bedeutet, dass man durchaus mit einer schwarzen Null anfängt, weil wir das dann konsequent entsprechend weiterentwickeln können. Wenn aber eine LEG an den Start geht, aufgrund des Drucks, der sozusagen durch den Shareholder, sprich den Aktionär besteht, muss man davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich intern, das ist jetzt nur eine Vermutung, mit einer zweistelligen Rendite rechnet, damit das funktioniert, weil es eben ein ganz anderes Modell ist. Aber es ist eben so, und deswegen muss ich überlegen, wie ich da eingreife. Das werde ich nur können, wenn ich sozusagen die Rahmenbedingungen des Neubaus ändere, weil das, was seinerzeit aus welchen Gründen auch immer falsch gemacht wurde, jetzt nicht kurzfristig korrigierbar ist. Das ist vielleicht eine parallele Überlegung mit der Wohnungsgemeinnützigkeit. Wie gesagt, bin da sehr skeptisch. Was wirklich funktioniert, ist, dass ich sozusagen in erheblichem Umfang finanzielle Mittel dafür einsetze und entsprechende Rahmenbedingungen schaffe, so wie es in NRW seit vielen Jahren recht ordentlich funktioniert. Aber natürlich in viel zu geringem Umfang, weil der revolvierende Topf in NRW sich im Wesentlichen aus Landesmitteln speist.
Du wühltest gerade in deinen Unterlagen, Conny.
Ja, ich habe mich auch gerade daran erinnert, dass in der Tat gestern, was Frank gerade sagte, gestern auch Thema war bei Hard Aber Fair. Da wurde auch, dann auch dargestellt, beziehungsweise in der Vorsendung auch, dass über 30%, ich glaube 37% der aktuellen Kosten bedingt sind durch Verwaltungsaufwendungen. Die wurden dann auch aufgelistet und dass dann auch gesagt worden ist, ja, das muss abgebaut werden, haben natürlich alle genickt. Aber wie das passieren soll, weiß man nicht so genau. Das waren eher meines Erachtens zur Absichtsbekundung. Aber da scheint auch ein großer Hebel zu sein, dieses das Bauen auch in der Tat ein wenig zu entschlacken von Auflagen, die da sind. Und es wurde auch dargestellt, und das habt ihr gestern auch bei eurer Präsentation gemacht, dass auch ein Schlüssel darin liegen kann, kostengünstiger zu bauen durch serielles oder modulares Bauen. So wie ihr das jetzt auch dort oben vorgestellt habt. Da glaube ich, da liegt in der Tat auch noch ein gewisses Potenzial hin, wie man auch besser und schneller bauen kann, kostengünstiger bauen kann.
Du hast es gerade angesprochen. Gestern fand die Grundsteinlegung am Hauptfriedhof statt. Möchtest du das Projekt vielleicht kurz vorstellen?
Ich will eins noch vorab sagen, wegen der Verwaltungskosten, weil der Klaus Buß gerade auch gesagt hat. Aber das ist genau der Punkt. Wir haben gemeinsam mit der Stadt, mit allem zugewandt, mit dem höchstmöglichen Tempo, diese Maßnahme bis gestern zur Grundsteinlegung, Spatenstich, entwickelt. Und trotzdem, obwohl alle Dezernenten, Mitarbeitende bei uns, bei der Stadt wirklich engagiert dabei waren, hat das fast anderthalb Jahre gedauert. Und das spricht dafür, dass sozusagen, wenn das schon so zugewandt geschieht und bei normalen B-Plänen, die wir entwickeln, auch für geförderten Wohnungsbau gemeinsam mit der Stadt, zum Beispiel im Patenbusch, eben das so lange dauert, weil die Auflagen, die Beteiligung und Notwendigkeiten, die zu berücksichtigen sind, einen unglaublichen Wust ausmachen und wirklich enorme Kosten produzieren und damit einhergehend irrsinnige Verzögerungen, weswegen auch die Änderung eines B-Plans oft mit anderthalb Jahren oder dergleichen eben im Normalfall zu Buche steht. Das so als Vorbemerkung, kurz zur Vorstellung des Projektes. Wir bauen auf dem Gelände der ehemaligen Steppgärtnerei in relativer Nähe zum Hauptfriedhof der Stadt Mülheim an der Ruhr 130 öffentlich geförderte Wohnungen für insgesamt 32 Millionen Euro unter Berücksichtigung hoher öffentlicher Mittel, um günstige Mieten zu generieren, zunächst für geflüchtete Menschen. Nicht vergleichbar, die Menschen in Anführungsstrichen nicht vergleichbar mit den Bewohnern der Zuhe, die in diesem Zusammenhang oft diskutiert wird, weil in solchen Einrichtungen eben Menschen untergebracht werden, also bei uns später, die eine entsprechende Bleibeperspektive in der Bundesrepublik haben. Das ist bei der Zuhe anders, weil es ja auch ein Stück weit eine Erstaufnahmeeinrichtung des Landes ist in den verschiedenen Städten. Die 130 Wohnungen sollen im Sommer des kommenden Jahres bezugsfertig werden, werden dann knapp für über 7 Euro, weil es um CO2-neutraler Wohnungsbau sich handelt, vermietet werden. Sie sind dann zunächst für 10 Jahre diesem Personenkreis über die Anmietung durch die Stadt zur Verfügung zu stellen. Und danach wird es gemeinsam entwickelt, dass die Wohnung zu den gleichen Mietkonditionen dann als geförderter Wohnungsbau, ergänzt um frei finanzierten Wohnungsbau durch die mittelbare Belegung, allen Menschen innerhalb der Genossenschaft und darüber hinaus selbstverständlich zur Verfügung gestellt werden. Möchte ich gleich was zu dem bekannten Vorurteil sagen, weil immer schnell gesagt wird, ja, warum bauen wir denn dann an der Stelle nicht für Menschen, die schon länger in der Bundesrepublik wohnen, um das mal neutral auszudrücken. Ganz einfach, weil das so jetzt aus baurechtlichen Gründen nicht möglich gewesen wäre, weil die Stadt und wir gemeinsam einen Hebel nutzen, der sich aus dem Bundesbaurecht ergibt, und damit eben sicherstellen, dass wir schneller anfangen können zu bauen. Das wäre für den anderen Bereich so nicht möglich. Und das Zweite ist, wir schaffen eine erhebliche Entlastung des lokalen Wohnungsmarktes, wo es eben darum geht, preiswerten, und ich erinnere an das, was ich zu Beginn gesagt hatte, wirklich preiswerten Wohnraum zwischen eben 5 Euro und 6 Euro zur Verfügung zu stellen. Das hat nämlich einen direkten Zusammenhang und entlastet auch eben die schon vorhandenen Teilmärkte innerhalb der Wohnungsmärkte. Das ist dabei, Entschuldigung, wenn es zu kompliziert ist, zu beachten und wird auch Wirkung zeigen und funktioniert auch, weil aus früheren Zeiten man da entsprechende Erfahrung hat, dass das eben nachvollziehbar ist und auch entsprechend funktioniert. Soweit vielleicht zur allgemeinen Vorstellung, bin aber auch gerne da bereit, noch weitergehende Fragen zu beantworten.
Also wir nutzen quasi einen Domino-Effekt, dass der Wohnungsmarkt da entlastet wird. Domino-Effekt, ich kann mich auch mal daran erinnern, da ging es um altersgerechtes Wohnen, dass man umschichtet quasi bei große Wohnungen, die von älteren Menschen. Und dann sind die wieder frei für Familien und so, das ist auch ein Thema, weil altersgerechtes Wohnen, gerade in einer Stadt wie Mühlheim, ich springe jetzt ein bisschen, aber es fiel mir gerade mit dem Domino-Effekt ein, ist ja auch ein Thema, und dann andere Wohnungen freizuziehen.
Ja, das ist sogar ein ganz wichtiges Thema, den Wohnungsmarkt auch an die demografischen Entwicklungen anzupassen oder anzugleichen. Das, was du jetzt aufgezeigt hast, das ist eine Möglichkeit. Meines Erachtens sind das aber Mikrolösungen, das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Ist keine Lösung der generellen Problematik. Ich weiß, der Deutsche Städtetag hat das neulich auch in einem Beispiel so davon. Naja, man kann ja Wohnungstausch machen. Aber das ist alles. Ist nicht die Lösung der großen Problematik. Deshalb meinte ich, sind Mikrolösungen ja im Einzelfall, aber löst nicht generell das Problem.
Ja, aber ich kannte das noch, ich glaube, das war auch in dem Gutachten mal, was es mal gab, das ist aber auch schon Jahre her. Aber Frank, du hattest gerade das mit der Zusammenarbeit angesprochen, das Bündnis für Wohnen ist gerade durch dich auch schon gefahren, Klaus. Dann haben wir ja eigentlich ein Instrument, was in die Richtung arbeiten könnte.
Ja,
aber.
Ja, aber. Wir haben als SPD-Fraktion ja 2019 den Antrag gestellt, ein Bündnis für Wohnen in Mühlheim einzurichten. Ist auch so beschlossen worden, weil wir genau das, worüber wir gerade gesprochen haben, gesehen haben, dass hier ein gemeinsames Handeln, wirkungsvolles Handeln erforderlich ist, um auch zum Beispiel das ein wenig ein bisschen besser zu beschleunigen, dieses B-Plan-Verfahren. Ich glaube, Frank, da weißt du wahrscheinlich exakter. Ich glaube, dann B-Plan-Verfahren dauert im Schnitt 8 Jahre. Und bis dann kann erstmal gebaut werden, dann kann erstmal angefangen werden. So wurde das gestern zumindest dargestellt. Und dann kommen noch mal ein paar Jahre drauf.
Ich meine, was in 8 Jahren passieren kann, das haben wir ja jetzt in den letzten Jahren erlebt. Es kann schnell gehen. Ja.
Aber ich möchte auf das Bündnis für Wohnen in Mühlheim nochmal zurückkommen. Du hast es gerade angesprochen. In dem Bündnis, das hat sich ja im Oktober 2019 dann auch gegründet, gab es eine Gründungsveranstaltung, eine Auftaktveranstaltung. Da sind auch Ziele benannt worden. Ein Ziel, für das ich natürlich hier stehe, ich bin nicht der Bauexperte, aber zumindest glaube ich, zumindest für den sozialen Bereich sprechen zu können. Ein Ziel war auch Stärken des geförderten sozialen Wohnungsbaus in Mühlheim an der Ruhr. Dieses Bündnis für Wohnen hat mittlerweile 4 Treffen durchgeführt. Das letzte Treffen war im März diesen Jahres. Und wenn ich mir das im Vergleich anschaue, beziehungsweise ich gehe nochmal auf das dritte Treffen zurück, an dem ich auch teilgenommen habe. Im dritten Treffen wurden auch die Rahmenbedingungen nochmal aufgeführt. Nochmal dargestellt, es wurden viele Zahlen dargestellt und wir haben dann als SPD-Fraktion nach dem dritten Treffen die Sozialdezernentin wie auch den Planungsdezernenten angeschrieben und haben darauf hingewiesen, dass uns aus sozialpolitischer Sicht ein Thema fehlt, nämlich die Anpassung oder die Ausrichtung des Wohnungsbaus, des Wohnungsmarktes in Mühlheim auf die demografische Entwicklung. Wir wissen alle, dass Mühlheim eine älter werdende Stadt ist, bevölkerungstechnisch eine älter werdende Stadt ist und dass wir das auch dementsprechend ausrichten müssen, auch die Wohnungsplanung. Ich bin dann in das vierte Treffen fast ein Jahr später genau dann reingegangen und dachte, ja, jetzt kommt was zu dem Thema. Es kam nichts zu diesem Thema. Es wurde nicht erwähnt. Das hat mich ein wenig enttäuscht. Das ist ein Stück meiner Kritik, also aus sozialpolitischer Sicht eine Kritik. Es wurden wieder Zahlen und Analysen präsentiert. Abschätzungen, Betrachtungen wurden wieder vorgenommen, wurden auch wieder für das nächste angekündigt, für das nächste Treffen. Und das hat mich schon ein wenig enttäuscht. Ich werde das mit Sicherheit, habe das da auch nochmal in Erinnerung gerufen, dass wir darauf hingewiesen haben, das auch mal in den Fokus zu nehmen, die soziale Komponente. Das fehlt mir dann auch immer noch ein wenig. Deshalb ist mein Plädoyer, deshalb sitze ich ja auch hier, nicht nur im Betondenken, sondern in der Tat auch in sozialem Denken zum Thema Wohnen.
Also vielleicht von meiner Seite, was das Bündnis für Wohnen betrifft, damals haben wir die Gründung und die Initiative sehr begrüßt. Wobei natürlich das Bündnis zunächst extrem darunter gelitten hat, dass der seinerzeitige zuständige Dezernent Peter von Molden sich in der Weise positioniert hat, dass er eben gesagt hat, das Bündnis ist eigentlich nicht notwendig, weil es gibt keinen erheblichen Wohnungsbedarf, ja. Erst recht keine Wohnungsnot, aber ich mache mir auch mal keinen erheblichen Wohnungsbedarf, auch nicht an preiswerten Wohnraum in Mülheim an der Ruhr. Selbst der erste Wohnungsmarktbericht, der dann herausgegeben wurde, mit Begleitung durch die Innenwissen Dr. Neisse, hat ganz andere Zahlen zutage gefördert und hat aber nicht dazu geführt, dass er sozusagen seine Position verändert hat. Das ist jetzt anders. Das muss man konstatieren, dass insbesondere der derzeit zuständige Dezernent Felix Blasch da ganz anders sich aufgestellt hat. Und insofern, auch wenn es konkret nichts besser macht, begrüße ich auch die neuerliche Initiative, einen Wohnungsmarktbericht zu erstellen, da er doch viel Aufschluss darüber gibt, wie sich sozusagen im Rahmen der Teilmärkte Mülheim da aufstellt und wo man sozusagen konkret dann versuchen kann, Verbesserungen zu schaffen. Das Zweite ist, die Fristen sind sehr lang, aber insofern hat sich unter Leitung von Felix Blasch die Bauverwaltung insgesamt geändert, weil sie erheblich zugewandter, in Anführungsstrichen, dem Wohnungsmarkt, den Wohnungsunternehmen gegenüber unterwegs sind und versuchen eben das zu ermöglichen, was zu ermöglichen ist. Das ist im Ganzen, ich glaube aus Sicht auch der Kollegen insgesamt, noch nicht sozusagen voll und ganz zufriedenstellend. Aber im Rahmen der Bedingungen, die wir zu beachten haben, schon ein gegenüber früher erheblicher Fortschritt. Natürlich wäre es toll, wenn man im Rahmen dieses Bündnisses auch noch weitergehende Maßnahmen beschließen könnte. Aber leider, das muss man auch eben beachten, sind die Rahmenbedingungen durch Gesetze, Verordnungen, die entsprechend zu beachten sind, nach wie vor der blanke Irrsinn. Das ist ein Dickicht, das ist einfach irre. Und flapsig gesagt könnte man sagen, bisher hat es jede Wohnungsbaukommission, Sparkommission auf Bundes- und Landesebene noch geschafft, durch die Schaffung neuer Vorschriften ein bisschen nach der Kostenschraube zu drehen, als das Gegenteil zu erreichen. Aber das ist vielleicht auch Spötterei.
Nimm trotzdem mal aus Interesse ein über zwei Beispiele von Vorgaben, was dich da besonders jetzt stören würde.
Also es ist sozusagen das gesamte Dickicht aus diesen Vorgaben, die entsprechend zu beachten sind, wenn es um den berechtigt überhaupt keine Frage, um den Naturschutz geht, wenn es um Tierschutz geht, wenn es um Nachbarschaften geht und dergleichen. Es sind einfach ein unglaublicher Wust an Vorschriften und Verordnungen. Es sind, ich weiß nicht, ein ganzer Stapel eben an Gutachten zu fertigen, dass das oder das eben nicht passiert und eben auch an Maßnahmen zu beachten. Und das führt dazu, für sich genommen, dass es eine erhebliche Zeit braucht, das entsprechend zu bearbeiten und zu machen und auch durch die entsprechenden Fachleute erstellen zu lassen. Zum Teil müssen Tierarten über Monate, manchmal bis zu einem Jahr lang, eben entsprechend beobachtet werden und entsprechend untersucht werden. Es sind zum Beispiel, was jetzt für sich genommen nicht so schlimm ist, für Fledermäuse entsprechende Behausung einzurichten, also so Fledermauskästen. Da kann es aber auch schon mal vorkommen, dass das eben verlangt wird für die Wintermonate. Die Menschen, die sich mit Fledermäusen besser auskennen, also ich kenne mich da nicht so richtig gut aus, die wissen aber, dass eben Fledermäuse eben Tiere sind, die im Winterschlaf halten in der Regel und dann eben gar nicht da sind. Dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn dann diese Behausung auch nicht genutzt werden. Weiß ich nicht. Also ich sag mal, da treibt das so bestimmte Blüten. Ich will das nicht kritisieren, dass das so ist, aber ich glaube, wir müssen uns an manchen Stellen einfach die Frage stellen, ob wir das so noch weiter tun wollen. Wir können hier auch an anderer Stelle mit in der Infrastruktur, Autobahn, Straßenbau, Brücken und so weiter, wie wir eben nicht mehr zunehmend in diesem Land nicht mehr in der Lage sind, sozusagen auch bei kritischen Bereichen hauruck mal etwas durchzusetzen und zu tun, sondern jahrelang mit Genehmigungsverfahren dergleichen dazu bringen. Sorry, ist schwierig, finde ich, das nachzuvollziehen. Ich sage nur mal ein Beispiel. Alle haben sich gewundert, als damals in Italien, mir fällt der Ort nicht ein, die Brücke eingestürzt ist. Die steht aber schon seit, ich meine, 3 Jahren schon wieder. Und wir haben jetzt gerade mal Ramedal die Brücke gesprengt und sind noch weit davon entfernt, eine neue zu haben. Also, nee.
Und diverse Bauprojekte für Brücken in den Niederlanden, wo man improvisiert hat, während ich glaube, in Schleswig-Holstein ist irgendwo letztens wieder ein Frachter gegen eine Eisenbahnbrücke gefahren und man ist dann hingegangen und hat Loks, die an der falschen Seite standen, mit Lastkehren auf die andere gebracht. Das ist so. Ja. Aber die Probleme, wie du schon sagtest, man ähneln sich in allen Bereichen.
Ist ja nicht nur der Faktor Zeit, auf den der Frank hat hingewiesen hat, sondern mit dem Faktor Zeit ist auch der Faktor Kosten verbunden.
Genau.
Weil die ganzen Prüfungen verteuern das natürlich alles. Und dann bin ich wieder bei der Finanzierbarkeit von Wohnraum und natürlich auch wieder bei den Möglichkeiten der Finanzierung für in der Tat Transferleistungsempfänger oder die KDU. All das summiert sich unendlich.
Wir haben jetzt die erste Dreiviertelstunde schon. Folge können wahrscheinlich noch die nächsten Tage komplett füllen. Jetzt sind wir gerade in so einem Tief, nicht so gefühlt, aber kommen wir da noch positiv? Ich meine, ihr als MBB, ihr gebt euch Mühe mit dem Projekt, was wir gerade schon vorgestellt haben. Ihr versucht das Beste unter den aktuellen Voraussetzungen. Aber ja, finden wir noch ein positives Fazit, Conny?
Och, sehe ich auf jeden Fall, weil wir haben es ja schon in der Tat mit dem Bündnis für Wohnen hier in Mülheim leben wir das ja schon. Das heißt, es ist ein gesellschaftliches Bündnis aller Akteure, aller gesellschaftlichen Akteure, zu denen natürlich auch diejenigen willkommen sind, auch die privaten Wohnraum schaffen oder auch zur Verfügung stellen. Wenn wir uns bei der Zielsetzung einig sind, dann glaube ich, dann wird das auch gut gelingen. Frank hat es gerade schon gesagt, ich nehme das genauso wahr, allein mit dem Wechsel im Planungsdezernat, im Baudezernat sind wir einen ganzen Schritt weiter nach vorne gekommen. Und ich glaube auch, das Zusammenspiel in der Verwaltung zwischen den Dezernaten, Soziales wie auch Planung, wird sich auch noch weiter verbessern, sodass ich da in der Tat schon Licht am Ende des Tunnels sehe. Eine Problemstellung ist nach wie vor, sind natürlich meines Erachtens die ganzen Auflagen, die jetzt zu erfüllen sind, von denen Frank gerade gesprochen hat.
Vielleicht noch mal einen Blick doch nach oben. Also ich bin ja ein unendlicher Optimist.
Das ist gut.
Eigentlich ist dieses Land, ich will nicht sagen unendlich reich, aber unglaublich reich. Und es ist eigentlich nicht nachzuvollziehen, wie dieses reiche Land sich im Wohnungsbau verhält, die Infrastruktur und andere Bereiche verkommen lässt.
Ohne Not.
Dass ein Kraftakt möglich wäre, sieht man ja angesichts anderer Vorhaben, die in dem Land umgesetzt werden. Was bringt ein Land wie der Bundesrepublik einen ausgeglichenen Haushalt, eine schwarze Null, wenn darüber hinaus unsere Infrastruktur, unsere Wohnungswirtschaft, also die Versorgung mit preiswertem Wohnraum und andere Dinge eben nicht mehr funktionieren. Da würde ich mir ein Umdenken wünschen und ein Besinnen auf die Stärke und das dann auch zu machen. Denn eine funktionierende Infrastruktur, eine funktionierende Wohnungswirtschaft und andere funktionierende Bereiche, die unter Finanzmangel leiden, sind für ein gedeihliches Zusammenleben in unserer Gesellschaft einfach lebensnotwendig und unerlässlich.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Möchtest du das noch mit weiteren Sachen zerreden?
Kann ich gar nicht. Ich kann nur an die Solidargesellschaft appellieren, dass wir in der Tat einen Solidarpakt, einen Sozialpakt dazu brauchen und das nicht nur in einem versäulten Denken gelöst werden kann.
Das war jetzt nicht böse gemeint. Dieses Thema ist einfach so groß und da kann man so viel noch zu sagen.
Ich weiß.
Aber ich finde, das war ein sehr schönes Schlusswort. Wir werden mit Sicherheit auch nicht das letzte Mal hier zusammensitzen und danke auf jeden Fall, dass du hier warst und bist mal herzlich willkommen. Es gibt mit Sicherheit auch ein paar andere Themen, wo ich dich hier noch im Sportbereich zum Beispiel bist du ja auch aktiv. Da können wir dich auch noch an den Tisch setzen. Sehr gerne. Auf jeden Fall werden wir weiter am Ball bleiben. Ich glaube, das können wir unseren HörerInnen zusagen. Ja, dann nochmal herzlichen Dank, dass ihr beide hier im Funkhaus Auerstraße wart. Das war Folge 31 mit Frank Esser, Klaus Konitzka und mir, Sven Bortlisch. Vielen Dank fürs Hören. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.
Ciao.
Ciao.